Gruß an euch.
Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, wann auch immer ihr das hört. Herzlich willkommen zu Hive Freaks. Hier ist der Simi und mir gegenüber sitzt live und in echt, ich kann ihn anfassen. Er hat einen wunderschönen Pullover an, einen kleinen Hemdkragen, der oben rausguckt. Er guckt mich keck und aufgeweckt an. Er hat Bock, ich hab Bock. Herzlich willkommen zu Hive Freaks Folge 4.
Hallo Leute, Hive Freaks. Ich habe übrigens einen Pulli an, den du mir überlassen hast.
Stimmt!
Ja.
Stimmt, ich habe ihn gar nicht wiedererkannt wie eine Vogelmutter, die ihr Junges nicht mehr kennt.
Und ich bin extrem dankbar, weil ich den seit Jahren schon trage. Da kannten wir uns noch gar nicht gut. Und ich war bei dir zu Hause zu Besuch.
Ja.
Weil wir gefickt haben.
So und ist es. Ich fick nur Leute, die ich nicht gut kenne.
Und dann hast du mir den gegeben mit den Worten, ich habe mir den heute gekauft im Secondhand und irgendwie fühle ich das nicht.
Ja, darf ich mal kurz? Weil der nicht ein bisschen kratzig, ist der gar nicht kratzig?
Der ist schon ein bisschen kratzig.
Aber du magst das?
Aber ich mag's ein bisschen.
Schack die Matte zum Tragen.
Ja. Sind das diese mit so kleinen Nadeln oder
ja,
was?
Ja, genau.
Mir wäre das nicht aufgefallen, wenn Instagram nicht dafür Werbung bei mir im Feed gemacht hätte.
Ja, gut. Da laufen die, glaube ich, hauptsächlich, oder?
Soll ich dir mal was sagen?
Sag mir mal was.
Absolut für personalisierte Werbung.
Ich auch.
Ich will das angezeigt bekommen, was ich begehre.
Natürlich, das ist doch die Idee vom Kapitalismus.
Ja.
Ich will doch am Ende des Regenbogens den Topf voll Gold. Also ich habe mir jetzt so Oropax bestellt. So diese Loop-Dinger. Die sind so fancy Oropax eigentlich nur.
Also es sind nicht welche, die du ein paar Mal benutzt und dann nutzen sie sich ab, sondern das sind so
wie so diese individualisierten Oropax, nur halt nicht individualisiert.
Aber diese individualisierten Oropax, die sind doch so aus Wachs, oder? Zum selber Formen.
Ja, die gucken dir sich ein Ohr an. Ich habe heute im Zug meine AirPods 3D-Audio-mäßig eingestellt. Kennst du das?
Nee.
Da muss man sich so die Kamera an sein Ohr halten und sich so komisch drehen und so. Und dann scannt das irgendwie dein Ohr ab. Und dann hast du so 3D-Sound, weil ich eine Serie auf Netflix geguckt habe.
Oh mein Gott.
Aber ich habe mir aufgrund einer Instagram-Werbung diese Loop-Earplug-Dinger geholt. Ich glaube, da hat sich gerade eine Zigarette angezündet.
Und das sind also... Ich benutze ja wirklich jede Nacht Oropax. Ich habe ja einen super leichten Schlaf.
Mhm.
Ich wache beim kleinsten oder beim leisesten Geräusch auf.
Also du tust dir präventiv die Oropax ins Ohr?
Jede Nacht,
so ohne präventiv Ausnahme. Präventiv Paartherapie, präventiv Oropax.
Ja, wirklich. Also keine Gefangenen.
Ja.
Ne? Also ich mache keine Gefangenen in dem Sinne.
Sehr gut. Ich mache das manchmal... War keine Gefangenen irgendein Ball, den ich übersehen habe?
Nein, es war kein Ball. Es war wirklich gar nichts. Es war nichts.
Ich mache das so, dass ich Oropax und Schlafmaske neben dem Bett auf dem Nachttisch liegen habe.
Also quasi so als, es ist ein Kit, was, woran man...
Joppelschmitz vor meinen Augen.
Dich hier in Persona zu haben in Hamburg, das ist immer was ganz Besonderes. Also es ist quasi ein Bedarfskit.
Persona heißt ja auch Maske. Habe ich von Wolfgang M. Schmidt gelernt.
Persona.
Einmal gesagt, bei Filmfights, dem Rocket Beans Format, was ich sehr gerne gucke, ich kenne mich übrigens auch ganz gut mit Filmen aus, falls das hier wichtige Leute hören,
ja.
Da hat er das mal gesagt, Persona heißt ja auch Maske.
Finde ich eigentlich ganz geil, ehrlich
Oder?
Gesagt.
Wolfgang ja. M. Schmidt sagt manchmal ganz geile Sachen.
Finde ich nicht, aber egal.
Bist du gegen ihn?
Nein, ich finde Wolfgang natürlich auch toll. Wo waren wir denn jetzt?
Na, ich sag's dir, es ist krass für dich, mich hier in Persona zu sehen.
Ja, aber das heißt, du benutzt wirklich Oropax und Schlafmaske nur, wenn irgendwann eine Situation kommt, die das benötigt.
Manchmal wache ich so gegen 4 oder 5 oder 6 oder 7 auf.
Ja.
Und dann regel ich nach.
Ja.
Dann lege ich nach.
Dann legst du nach.
Ja, genau. Ja. Ich ziehe jetzt noch ein Näschen und dann ab ins Bett.
Ja.
Und dann stecke ich mir die Oropax und in die Schlafmaske und so und dann schlafe ich weiter.
Boah, das finde ich beeindruckend, weil immer wenn ich nachts aufwache durch ein Geräusch, dann bin ich da so hyperfokussiert drauf, dass ich da nicht mehr in Schlaf komme.
Es ist bei mir kein Geräusch. Ich wache wegen irgendwelchen innerlichen Vorgängen auf.
Weil du scheißen musst, ne? Du wachst irgendwie auf und denkst dir so, boah, fuck.
Ich muss braun.
Studio Braun. Jedenfalls.
Nee, ich brauche eigentlich Oropax gegen den inneren Lärm. Aber ich glaube, dass mir das so eine, das gibt mir so eine Abgeschlossenheit, das gibt mir so eine Art Mutterleibgefühl, dass mir das schon noch eine Ruhe gibt dann.
Also ich finde es wirklich halt richtig schade, dass ich so geräuschempfindlich bin, weil ich verpasse ja auch einige Sachen, wie beispielsweise mal so Nächte, in denen es regnet und wo Leute sagen, das finde ich total gemütlich, wenn draußen irgendwie der Regen gegen die Fensterscheibe klopft.
Bei mir hat sich irgendwann ein Wandel vollzogen. Ich fand das früher auch gemütlich, aber mittlerweile nicht mehr. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber ich finde das mittlerweile auch eher stressig.
Geräusche sind einfach schlimm.
Nee, vielleicht ist das auch, weil ich das Wetter bedrohlich finde. Die Flugkatastrophe an der A hat schon auch was mit mir gemacht, weil ich ja aus Remagen komme und ich kenne deswegen auch Leute, die aktiv davon betroffen waren. Und jetzt auch mit Klimawandel und so. Ich weiß nicht, ob das Wetter noch so unser Freund ist. Und wenn das uns auch Petrichor ist, für mich ein Geruch des Todes.
Was ist das?
Das ist der Regen auf Asphalt. Oh. So, ich habe Poetry Slam gemacht früher, deswegen kenne ich solche Wörter.
Wenn der Asphalt im Sommer schmilzt wie warmes Lakritz.
Ja, dann sind wir in einem Dali-Gemälde.
Und der Regen, das löscht.
Ich laufe den nassen Asphalt barfuß entlang und... Ja, das wurde schon oft genug gemacht.
Ja, ja.
Poetry Slam müssen wir nicht parodieren. Aber deswegen empfinde ich vielleicht den Regen auch als feindselig. Ich finde ja auch gerade den Wind schlimm. Wind ist ja so, du kommst im Leben nicht weiter und dann hast du so eine unsichtbare Macht, die auch noch gegen dich kämpft. Wind ist so...
Es ist der Atem der Natur. Man kann es nicht anders sagen.
Ja, aber es ist ein aggressiver Atem, der einen manchmal auch...
Ja, und die Natur atmet durchaus gerade relativ aggressiv. Ne?
Oder?
Ja. Also hier wird, also pff.
In Hamburg wird auch viel geatmet.
Boah, in Hamburg wird wahnsinnig viel geatmet. Ey, ich habe eine Überraschung für dich.
Oh, geil.
Und zwar, ich fand deine Idee, eine Sendung zu machen, die da heißt, Simi will's nicht wissen.
Ich kann mich nicht dran erinnern.
So krass witzig. Vielleicht war das auch privat zwischen uns und gar nicht im Podcast.
Ich weiß es nicht.
Wir waren ja auch viel auf Tour jetzt zuletzt.
Es kann auch sein, dass das ein Witz im Backstage war.
Ja,
ne?
Das kann sein. Aber ich zerre ihn hier ins Licht der Öffentlichkeit.
Dann holt doch nochmal die Leute ab, die jetzt auch nicht wissen, worum es geht.
Also, Simon hat irgendwann, ob im Podcast oder nicht, gesagt, ich möchte eigentlich gar nicht mal eine Parodie, sondern eine Alternativsendung zu Leroy will's wissen machen und die heißt Simi will's nicht wissen. Und ich habe dazu einen Pitch geschrieben. Und du musst mir danach sagen, ob du die Sendung gucken würdest.
Okay.
Pass auf.
Wo würde die laufen? Kann ich die auf YouTube on demand? Muss ich irgendeinen nervigen neuen Streamingdienst mir holen?
Nee, die läuft auf Steady. Nein, Quatsch.
Gibt es auch Steady-Video-Formate?
Nö, bisher nicht.
Aber wir wollen das jetzt bringen, ne?
Aber wir können das, also es ist ja alles möglich. Es ist doch alles möglich.
Daumenkino.
Aber wo habe ich es denn jetzt hier, Simon? Ich suche es ja gerade. Sag jetzt nicht, ich habe das gelöscht.
Ich gebe dir im Moment Gelegenheit, das zu finden. Ich bin jetzt hier gerade in Hamburg. Ich bin heute mit dem Intercity hierher gefahren. Es war eine angenehme Zugfahrt. Eine Stunde Verspätung. Aber da ich nicht umsteigen musste, war das überhaupt nicht schlimm. Und mit einer Stunde Verspätung kann man ja auch immer dann nochmal die Bestattung erantragen.
Kann ja immer nochmal die Bestattung
erantragen.
Das ist ein Rap-Song.
Yes, Mann. Hast du es gefunden?
Ich habe es gefunden.
Stark.
Kick it. Ich hau den ersten Pitch raus und wir können es dann ja vielleicht spielen.
Pitch mich mal.
Simi will's nicht wissen. Simon empfängt im Fernsehstudio immer zwei Gäste, deren Themen ihn wirklich überhaupt nicht interessieren. Folge 1, Reinhold Messner und Helene Fischer. Es geht um die Nichtverfügbarkeit von Sauerstoff, einmal im Kontext Bergsteigen und einmal im Kontext Schlager. Nach etwa 2 Minuten sagt Simon, dass das wirklich das langweiligste Thema ist, von dem er jemals gehört hat. Beide Gäste werden abmoderiert und in den letzten 58 Minuten redet Simon über verschiedene Arten von Gitarren.
This is why he's not texting you right now.
Ich finde das wirklich, Simi will's nicht wissen, finde ich so geil, weil ich hasse diese Sendungen, wo es quasi, wo so gespielt wird, dass ja ganz viele persönliche Geschichten interessant sind. Und das stimmt ja einfach nicht.
Ja, aber man muss ja sagen, so eine alte Impro- und Fernsehregel ist ja erstmal Ja sagen, ne? Und willkommen heißen. So ein Nein macht ja erstmal Türen zu. Man muss ja gucken, wie man da Nein sagt, aber die Türen trotzdem offen hält, nicht wahr?
Ja, auf jeden Fall. Also das stimmt ja auch alles. Aber ich fände es halt schon extrem witzig. Wenn
ich würde es wirklich nicht wissen.
Ja, genau, es ist halt wirklich so.
Aber wir müssen doch von dem Vorbildformat auch noch mehr Sachen übernehmen. Ich kann nicht auch sehr schlecht vorbereitet sein und mich nicht auskennen mit den Dingen, über die ich rede.
Ja, und vor allem bei Leroy will's wissen, ist ja auch immer das Problem, dass der so Positionen gegenüberstellt, wo wirklich eine enorme moralische Schere zwischen den beiden Positionen
ist. Streichholz trifft Benzinkanister. Das ist ja so die Idee.
Ja, aber es ist ja wirklich so. Ich fand, eine Folge war echt so geil. So, ja, es geht um Pornografie. Wir haben hier eine Pornodarstellerin und dann haben wir einen Pornosüchtigen. Hallo Wichser. Jens. Ja, genau. Und er ist so, ja klar, ich wichse den ganzen Tag. Mega geil, richtig geil. Ich liebe Pornos. Und so, okay, alles klar.
Und vor allem, das sind ja nicht mal unbedingt gegensätzliche, das sind ja nicht mal unbedingt Antipoden.
Nee, in dem Fall halt ja eben überhaupt gar nicht.
Ja.
Also das ist schon, das Krasseste war, Linksextremist trifft Polizisten und sorry to say, aber sie haben sich halt wirklich da einen Linken eingeladen, der überhaupt nicht repräsentativ ist für irgendwas, weil der war halt so anarchomäßig und war auch dann schon so angezogen, als würde er gleich zum schwarzen Block gehen.
Er hat eine Dose aufgestochen.
Ja, genau. Ja, aber er war halt wirklich so, ja klar würde ich sie verletzen, sie Polizist und so, das ist alles in Ordnung. Und das, es war so schlimm einfach. Oh, deswegen brauchen wir Simi will's nicht wissen. Bist du bereit für noch einen zweiten? Darf ich dir noch einen zweiten
pitchen? Auf jeden Fall.
Okay. Verstehen Sie Spaß? Simi und Joppel erklären einmal die Woche in einem Podcast, wie Witze funktionieren.
Ach so, ist es ein neues Format. Okay, das wäre noch eine Folge von Simi Witze.
Nein.
Ach so, verstehen Sie Spaß und dann geht es darum, ob Leute es wirklich verstehen auch.
Ja.
Verstehen Sie Spaß in Klammern inhaltlich?
Ja, genau. Im Besonderen widmen Sie sich verschiedenen humortheoretischen Ansätzen von Sigmund Freud bis Kristall. Alle 4 Wochen gibt es eine Felix Lobrecht Spezialausgabe, da wird die Sendung im Nachhinein auf die Hälfte der Geschwindigkeit runtergepitcht.
Ja, sehr gut. Du warst im Pitch-Modus.
Ja, ich finde das so lustig, weil ich hasse Fernsehen.
Ja, aber du guckst auch gern Fernsehen, du guckst Prominent getrennt.
Ja, aber das ist ja so, also das ist...
Du magst keine Formate, über die du dich nicht drüber stellen kannst.
Jetzt reden wir mal über Reality-TV.
Sehr gerne.
Weil ich habe nämlich eine Gegenthese dazu. Denn diese Eitelkeit, die lasse ich dir nicht durchgehen.
Ich dachte direkt Fehler.
Ja, ist ein Fehler, ganz ja. Genau. Denn ich würde ja sagen, also erstmal würde ich ja sagen, da wirst du wahrscheinlich zustimmen, man kann nichts ironisch schauen.
Ja, man guckt das genauso, wie die FernsehmacherInnen sich das überlegt haben.
Ganz genau.
Ja.
Wir wissen ja auch beispielsweise, das Dschungelcamp wird nicht von irgendwelchen bildungsfernen Leuten geschaut, sondern in erster Linie von Akademikern.
In erster Linie?
Ja.
Okay, wow.
Ein sehr akademisches Publikum. Und ich glaube, dass Leute das gucken, um sich da drüber zu stellen. Und ich mache das natürlich auch deswegen. Aber Reality-TV ist schon mehr Realität, als man so denkt, finde ich. Also da wird schon was dargestellt, was im Alltag der Mitte der Gesellschaft schon auch so praktiziert wird. Also wie die da so auch flirten mit diesem, ja, wenn ich einmal mit der ein Bett teile, dann hat die eh verloren.
Mhm.
So dieses aggressive Männliche und so, was dann halt da so überspitzt rauskommt. Ich glaube, das ist schon der Way to go in Gesellschaft allgemein so.
Und deswegen ist das für dich ein wichtiger Schlüssellochblick in die Gesellschaft?
Ich finde es zumindest da irgendwie ganz interessant so.
Ja.
Ich weiß nicht, kennst du Mythen des Alltags von Roland Barthes?
Nee.
Das ist ein richtig geiles Buch, ist auch sehr zugänglich und der ist halt so sprachwissenschaftlich, soziologisch unterwegs und der untersucht so klassische Sätze, über die man nie weiter nachdenkt, also halt eingebranntes gesellschaftliches Verhalten, welches für selbstverständlich gehalten wird und stellt das halt quasi dar und kritisiert es als eine Form von Ideologie.
Okay.
Wie zum Beispiel, ein Beispiel wäre Friendzone.
Ja, sehr, ne? Gutes Beispiel.
Also Mythen des Alltags halt. Oder Ghosting oder sowas.
Also moderne Mythen auch.
Ja, also
ich dachte sowas wie, der Hund wird nicht in der Pfanne verrückt.
Genau, aber so ist es tatsächlich. Also das Buch ist natürlich schon einige Jahrzehnte alt und
genau, so. Das habe ich auch so gefühlt. Deswegen dachte ich so.
Ist es auch so. Aber heute sind es natürlich andere Mythen. Aber ich finde, diese Mythen des Alltags, die für selbstverständlich gehalten werden, die kann man bei Reality-TV schon ganz gut ausagiert sehen.
Ja. Also es gibt so ein paar Sachen, die ich da auch gucken kann. Also ich gucke ja super gerne First Dates auf Vox, wo sich die Leute daten. Aber da habe ich auch das Gefühl, dass es halt nicht so darum geht, dass das jetzt, also das ist nicht so geschnitten, dass man sich so gut darüber lustig machen kann in den meisten Fällen.
Ja.
Natürlich kommen da auch manchmal Leute hin, wo man so das Gefühl hat, okay, hier ist den Machern gerade schon bewusst, wie das wirkt, wenn jemand sowas sagt und so. Es ist schon auf eine gewisse Art und Weise geschnitten und so. Aber eigentlich habe ich dabei selten Bauchschmerzen, aber jetzt bei Prominent getrennt habe ich letztens einmal so ganz kurz geguckt für 10 Minuten, da hatte ich schon ein bisschen Bauchschmerzen.
Ja, also da werden ja auch Leute einfach am Nasenring durch die, sagt man das so?
Durch die Manege
geführt.
Ich bin Schausteller, du fragst genau den richtigen. Ich bin ja mit einer Schaustellerfamilie aufgewachsen, wir sind von Dorf zu Dorf gezogen und wir haben dauernd die Leute am Nasenring durch die Manege gezogen.
Also wir haben das Thema Dosenwerfen perfektioniert.
Ja. Ja?
Absolut.
Wer?
Ich.
Du bist auch Schausteller?
Ich bin Schausteller.
Und der Trick ist einfach, dass die Dosen sehr schwer sind und die Bälle sehr leicht.
Ist das so?
Apropos Ball, hast du das Spiel gesehen? Unsere Jungs haben es gemacht, oder? Holen die ab.
Oh, Borussia. Champ.
Borussia.
Und wenn du das Spiel gewinnst, ganz oben stehst, dann stehen wir hier und singen Borussia. Borussia, BVB.
Ich habe gerade deine Lippen gelesen.
Weißt du, wo ich gestern war? Ich bin hier gestern an der Borussia Dortmund Fankneipe in Hamburg vorbeigegangen und ich wusste nicht, dass es existiert und sowas finde ich immer richtig geil.
Du warst gestern in Dortmund?
Nein, ich war in Hamburg, aber es gibt hier in Hamburg eine Borussia Dortmund.
Eine kleine Enklave.
Fan, ja genau.
Eine Dependance.
Sozusagen, also wie die Martinique für Frankreich ist
die karibische Insel. Dortmunder Antillen.
Und es war schon süß, weil da standen halt so Leute davor, denen man wirklich schon, wenn man ein bisschen gelauscht hat, einfach total angemerkt hat, die sind halt irgendwann für einen Job von Castrop-Rauxel nach Hamburg gezogen, aber haben die Currywurst nicht so ganz irgendwie aus dem Herzen ja, gekriegt.
Wenn du einmal Curry in den Venen hast,
dann ja, kriegst du nicht mehr raus. Du kriegst die Currywurst aus...
Nicht der Held, den wir verdienen, aber der Held, den wir brauchen.
Sätze. Jedenfalls...
Nee, Sätze ist Tennis, da verwechselst du was.
Ja, das stimmt. Oh.
Also, Klarstellung, ich bin kein Fußballfan. Aber dafür, dass ich kein Fußballfan bin, ich habe gestern ein Spiel gesehen von Dortmund gegen die anderen.
Atletico Madrid,
genau. Ja. Ich kenne mich in Frankreich nicht so gut aus. Ich habe das Spiel gesehen und dafür, dass ich mich nicht für Fußball interessiere, war ich ganz schön begeistert.
Ja, das war aber auch spannend gestern.
Aber
das
warum, ich habe mich gestern gefragt, weil als Kind war ich Fußballfan. Mein bester Freund, CD, Christian David, wir haben immer CD gesagt.
Ja.
Ich dachte, irgendwie lasse ich das mal was auf, aber mach gar nichts auf. Der war Bayern München. Der war Bayern München. Ich war Diskette, genau. Der war Bayern München Fan. Und ich dachte auch einfach nur, ich muss die Antithese dazu sein. Deswegen war ich dann Pornokonsument. Nein,
als ob das eine Antithese ist zu Fußball. Das geht Hand in Hand. Das ist Second Screen, glaube ich.
Hand in Hand ist auch sehr stark.
Hand in Hand, ja.
Nein, deswegen war ich dann Dortmund-Fan. Ich war als Kind Dortmund-Fan. Ich weiß noch, 1997 Juventus Turin gegen Dortmund 3-1. Also für Dortmund.
1997.
Ich glaube schon.
Bist du dir sicher?
Warst du da schon geboren?
In der Champions League. Ich bin 1996 geboren.
Ist die Champions League nicht jedes Jahr?
Die ist jedes Jahr, ja. Montags gibt es einen großen Zug, wo die Leute Süßigkeiten von den Wägen schmeißen.
Ah ja. Okay. Wo? Die Montagsdemos? Oder was ist das? Hast du das Spiel denn gesehen?
Ich hätte noch einen Pitch für dich. Wie wär's? Pass auf, Format.
Simis wunderbare Welt des Fußballs.
Ja, finde ich gut. Und du erzählst darüber...
Dass ich nichts davon verstehe.
Genau. Also es ist im ersten Format so ähnlich, finde ich.
Okay.
Simi will es nicht wissen.
Naja, aber mehrere kriegen wir eh nicht gepitcht.
Pass auf, ich habe noch ganz viele hier.
Du hast wirklich noch weitere Formate?
Ja, pass auf.
Okay.
Jetzt wird es ein bisschen dumm.
Ich bin bereit.
Berghain Camp, ich bin ein Star, holt mich hier rein. Eine Mockumentary mit Elon Musk, der eine Woche lang versucht, Zugang zum Techno-Club Berghain zu erhalten. Nah und privat, erfrischend und echt.
Nah und privat, erfrischend und echt. Wer spielt Elon Musk?
Ich tendiere...
Jeremy Fragrance.
Ganz klar.
Wolltest du auch sagen?
Ja. Ja.
Der wohnt bei mir in der Nähe. Ich kann mal klingeln.
Wirklich?
Meinst du, auf der Klingel steht Fragrance?
Wohnt Elon Musk bei dir um die Ecke?
Ich glaube, der hat ja keinen festen Wohnsitz. Der übernachtet immer im Schlafsack bei ihm in der Firma.
Meinst du, der ist auch genervt, so wie du, dass Leute immer sagen, ach, du wohnst rechts reinseitig?
Rechte reinseitig, schelsig.
Und ich glaube, dann aus Reflex zieht er sich immer aus und macht noch ein neues Reel und sagt irgendwie...
Aber jetzt Elon Musk oder Jeremy Fragrance, bei wem bist du jetzt?
Ich bin bei Elon Musk. Aber Jeremy Fragrance wohnt in Bonn?
In Holzlar. Was also ist so das pfeifen denn? Ist die Spatzen vom Dach. Das ist so, das ist, glaube ich, das, was hier Harburg ist.
Mm. Also weit außerhalb.
Ja, so weit auch nicht. Mit dem Fahrrad 10
Aber
Minuten.
Aber es ist noch ein Stadtteil von Bonn.
Ja, es ist sehr nah bei mir in der Nähe.
Bonn ist ja die ehemalige Bundeshauptstadt, ne?
Da haben Sie völlig recht, Herr Danz.
Ja. Und sagen Sie, wie ist das?
Naja, also früher war unser Land ja geteilt.
Ja, ja.
Und Konrad Adenauer
ja.
ist ja Bonner.
Ist das so?
Ja, der kommt aus Bad Honnef, glaube ich.
Aber das ist ja nicht mehr Bonn.
Naja, das hat man früher nicht so eng gesehen.
Sagen wir Einzugsgebiet?
Bonner
Ballungsraum? Einzugsgebiet.
Der war viel in Bonn. Der war viel in der Wache.
Peripherie, Speckgürtel?
Der hat bei Karstadt immer seine Gürtel gekauft.
Ich habe nicht mehr Synonyme dafür.
Und der wollte halt keinen weiten Weg zur Arbeit haben.
Ja.
Und deswegen ist dann Bonn. Warum gibt es beim Fußball diese Kinder?
Die Einlaufkinder?
Ja.
Oh mein Gott, ich war selber mal Einlaufkind.
Was?
Wirklich,
warum?
Ich war früher als kleinerer Junge, als kleinerer Hihim.
Hiechen.
Hiechen. Ja. Hiechen, als kleineres Hiechen.
Als Himmchen.
Als Himbeere. Ja, ganz genau, so ist es. war ich Fan von einem Fußballclub, der jetzt dieses Jahr zum ersten Mal die deutsche Meisterschaft gewonnen hat, nämlich Bayer 04
Leverkusen.
Leverkusen, ganz genau.
Nice.
Da war ich Fan, da war ich sogar Mitglied mit meinem Vater zusammen des Vereins.
Kann man jetzt sagen, dass eigentlich Monsanto auch so ein bisschen gewonnen hat?
Monsanto hat extrem überzeugt. Also,
ja, oder?
Ja, ja, klar. Also die, das neue Aspirin ist ja auch wirklich Wahnsinn. Das muss man ganz ehrlich so sagen.
Lecker einfach.
Lecker, wahnsinnig lecker. Wahnsinnig lecker. Wahnsinnig lecker.
Und du warst früher Bayer Leverkusen-Fan und dann auch Einlaufkind.
Ja, ich...
Einlaufkind klingt ein bisschen komisch.
Einlaufkind, ja, ganz genau. Ich habe das geregelt und so mit dem hinten. Und also jedenfalls, man konnte sich da bewerben, wenn man quasi als Kind da schon Mitglied im Verein ist, so über die Familie. Und ich hatte einfach Glück. Also ich habe halt bei so einer Lotterie gewonnen und durfte dann halt quasi mit den Bayer 04 Leverkusen-Spielern in das Stadion reinlaufen.
Ja, für Kinder ist das wahrscheinlich total aufregend und toll.
Ich weiß sogar noch, mit wem ich eingelaufen bin. Das ist, du bist der völlig falsche Ansprechpartner dafür wahrscheinlich.
Rainer Kallmund. Der war doch von Leverkusen, das ist gar nicht so falsch, oder?
War der mal selber Fußballspieler?
Nein, Trainer. War der nicht Trainer von Rainer? Von
ich dachte, der wäre immer nur.
Ich glaube, das ist schlimm für Leute, die sich wirklich mit Fußball auskennen gerade.
Rainer Kallmund ist doch der Bruder von Uli Hoeneß.
Ja, und die hatten doch zusammen eine Wurstfabrik in den Antillen.
Dafür stehe ich mit meinem Namen, Rügenwalder.
Lecker.
Nein, aber ich bin mit André Voronin eingelaufen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
André.
André.
Mit seinem linken harten Außenriss.
Aber wer ganz süß zu mir war und ganz lieb und mich gefragt hat, ob ich nervös bin und dass ich mir keine Sorgen machen soll, war Bernd Schneider damals. Sagt dir Bernd Schneider noch was?
Nur vom Namen.
Spitzname Schnicks.
Schnicks.
Ja, ja, der hat jetzt auch so ein neues Bus- und Bahnunternehmen gegründet. Schnicks Train tatsächlich. Ich bin einmal schnell auf der Außenbahn und.
Ich bin einmal Flixtrain gefahren, da kam eine Durchsage: Bitte beachten Sie, wir haben an Bord auch eine kleine Minibar. Und dann dachte ich, was ist denn eine kleine Minibar?
Ja.
Also eine Minibar ist ja schon eine kleine Minibar. Also ist wirklich so Cola-Fläschchen oder was ist da drin?
Ich fände es geil, es gibt doch bei Nanunana immer so Mini-Flaschen von Maggi beispielsweise.
Ja, ja.
Wäre extrem geil, wenn sie wirklich nur so Shot-Größe hätten.
Ja.
So kleine Refresher.
Und es ist auch ganz, eine ganz kleine Tür, wo man reingeht.
Das ist so winzig, man muss so reinkrabbeln.
Ja, so eigentlich. Being John Malkovich, das ist so ein halber Stock.
Ja. Oder wie auf so einem Klettergerüst, was vorne McDonald's steht.
Ja. Ah ja. Oh Gott, ja, die Rutsche bei McDonald's.
Ja.
Das ist, oh, das sind schlimme, eklige Orte. Ich glaube, also so eine Rutsche bei McDonald's kann ich mir nur vorstellen, wenn dann auch so Hans Meiser um die Ecke kommt und sagt, willkommen bei Notruf. So ein Junge in der Rutsche bei McDonald's feststeckt.
Lol. 12 unlustige Comedians werden in einem Raum gesperrt und dürfen nicht nicht lachen. Egal wie schlecht der Witz ist, muss immer gelacht werden. Jeder Lacher muss mindestens 12 Dezibel laut sein.
Immer wenn Michael Bulli Herbig sich freut, stirbt was in mir.
Boah, ja.
Michael Bulli, was ist los mit dem?
Ey, ganz ehrlich, was ich halt schade finde, ich fand die erste Staffel von LOL echt wirklich cool.
Die habe ich mit meinen Eltern zusammen geguckt und das war ein verbindend, ein seltener, also im humoristischen Sinne, weil wir da nicht so viel Überschneidungen zu dritt haben.
Ja.
Ich habe mit meinem Vater viel Überschneidungen, mit meiner Mutter auch, aber jetzt zu dritt haben wir, also wir haben da zu dritt drüber gelacht.
Ja.
Und vor allem halt auch so, ich meine, wir sind ja auch beide irgendwie in dem Format beruflich tätig und so.
Ja.
Und dann ist es manchmal auch nicht so leicht, sich das so entspannt anzugucken und loszulassen, ne?
Ja, voll.
Und ich konnte das voll genießen. Und die erste Staffel wir hatten eine richtig gute. Ich musste halt immer weggucken, wenn Michael Bulli Herbig eingeblendet wurde, weil ich irgendwie. Ich kann ihn nicht. Ich
aber
trau
ich fand
nicht.
Das selbst sympathisch, dass der nicht die ganze Zeit versucht hat, selber da den Comedian zu spielen und noch irgendwie selber irgendwie Bits gemacht hat, sondern das wirklich halt eher zurückhaltend moderiert hat.
Ja.
Also in der ersten Staffel noch nicht so sehr, da hast du schon recht.
Vielleicht gab es da auch einfach viele Schnittentscheidungen,
ja,
von denen wir nichts wissen.
Die erste Staffel fand ich wirklich richtig geil. Also da dachte ich halt so, boah, krass. Also da hat so das, sage ich mal, die deutsche Medienlandschaft mal ein Format natürlich auch kopiert. Aber nach Deutschland
ist
es völlig legitim. Wir kopieren alle die ganze Zeit.
Ja, ja.
Ja.
Nur die Griechen waren real.
Also vor allem in A4 bin ich da immer mit dabei.
DIN A4?
DIN A4.
DIN A4 One. DIN A4 One ist doch dieser Film von Sylvester. Stallone. Warum hast du A4 gesagt?
Ja, wegen der Blattgröße beim Kopieren. Jedenfalls.
Ah, wir machen Assoziationsballett und ich bin dir gerade kurz auf die Füße getreten.
Das stimmt, aber jetzt die aktuelle Staffel von LOL, also eigentlich Staffel 2 bis Staffel 4, fand ich richtig schlimm.
Aber in welcher ist Streter dabei?
2 oder 3.
Ja, weil Streter fand ich unfassbar stark.
Ja, das war schon gut.
Nein, Sträter hat Funny Bones, ich brauche nur neben ihm stehen und ich lache mich kaputt. Weil der einfach so eine, der steht so über den Dingen und der hat so eine erhabene Ausstrahlung.
Finde ich gar nicht,
tatsächlich. Also auf mich wirkt das so, auf mich, ich bin total seinem Charme erlegen.
Also ich finde Thorsten Sträter wirklich auch, wenn er anfängt irgendwie seine Texte zu machen, also wenn er quasi, wenn die Performance beginnt, da finde ich ihn schon lustig. Da gibt es so Teile, bei denen ich so denke, geil, geile Formulierung. Aber so als Figur finde ich ihn nicht so witzig. Also da bin ich eher bei so Leuten wie Antoine, also halt so Tedros Tekleban, Teddy.
Ach so, Teddy,
und
so. Ja, ja.
Oder Bastian Pastewka finde ich auch unfassbar. Ja,
Pastewka witzig. Ist für mich einer der witzigsten Menschen Deutschlands. Also ich liebe Pastewka.
Boah, der ist halt auch so schlagfertig. Du erinnerst mich immer an Bastian Pastewka.
Ja, das höre ich oft. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich höre das oft.
Basti will es nicht wissen. Deine zwei ersten Gäste?
Anne Will. Ja, aber vielleicht auch nur wegen Witz nicht wissen.
Ich gesagt, Florian nicht.
Guck mal, weißt du, ich hatte gerade ehrlich gesagt eine Anti-Haltung gegen diese Frage. Und ich dachte, das wäre falsch, aber eigentlich, guck mal, das Format hat Semi-Witz nicht wissen. Soll ich jetzt sagen, wie ich da sitzen haben will? Mir doch scheißegal.
Es ist mir da irgendeine von diesen
Medienblassbacken hin. Ich kann die eh nicht unterscheiden. Für mich sind das alles die Wolter-Zwillinge.
Aber das finde ich total krass, wenn man sich beispielsweise sowas wie Neo Ragazzi anschaut von Sophie Passmann und Tommy Schmidt und so.
Grüße!
Da geht's die ganze Zeit um Leute, die ich natürlich kenne und ich weiß, was die machen, aber das ist so ein komisches Promi-Gewichse. Halt so dieses ganze Ding so, da war ich mal mit Anke Engelke irgendwie in der Bierbörse und dann hat die da irgendwie hinter die Theke gekotzt. Und
na, Sophie Passmann hat irgendwie so eine Begeisterung für Name-Dropping.
Ich hasse das. Das finde ich so weird.
Ja, ich finde es auch einfach nicht so interessant. Ich finde Name-Dropping nicht so interessant. Es gibt natürlich irgendwie coole Harry Rowold oder so, wie der irgendwas erzählt oder so. Es gibt irgendwie natürlich coole Promi-Geschichten oder so. Aber so eine richtige Begeisterung habe ich dafür auch nicht. Aber
nein, aber da werden ja keine Geschichten erzählt. Also es geht ja nicht darum, dass man mir einen Einblick gibt, den ich so nicht haben kann als Konsument von Sendungen oder auch als Konsument von öffentlichen Figuren. Aber das war früher schon geiler. Also halt irgendwie Harry Rowold, das war schon richtig geil. Wir haben eben, bevor wir aufgenommen haben, auch über das Interview von Günther Gauss mit Hannah Arendt gesprochen. Ja. Also das war noch eine Form von sozusagen auch, sag ich mal, über Format bereitgestelltes Gespräch, was richtig geil war.
Ja, ich glaube halt, was diese Gesprächsform halt ein bisschen kaputt gemacht hat, ist natürlich das Internet. Weil Leute heute sich völlig kaputt antizipieren, während sie reden, was jemand jetzt dazu sagen könnte, der gar nicht mit im Raum ist. Also man hat eigentlich immer so 20.000 Unsichtbare mit im Raum, für die man mitdenken möchte.
Und damit herzlich willkommen, Thomas Gottschalk, hier bei High Freaks. Freut mich sehr, dass du auf einem Bagger aus dem Studio gefahren wurdest.
Bitte nichts sagen. Habe ich gerade im Prinzip die Thomas Gottschalk-Kritik paraphrasiert?
Ja, aber er äußert die ja völlig zu Unrecht. Also er ist ja überhaupt gar nicht von irgendwelchen Sprechverboten betroffen. Und guck mal, Thomas Gottschalk hat gesagt, und da muss man ja fast woke werden, aber Thomas Gottschalk hat gesagt, es stört mich, dass ich auf der Bühne nicht mehr das sagen kann, was ich zu Hause am Abendessenstisch sage. Wo ich mir dann denke, aber warum gehst du denn dann auf die Bühne? Ja, dann
bleib doch am Abendessenstisch.
Ja, also dann bleib doch da und sag, Mensch, das sind aber tolle Schnittchen und dass du jetzt hier noch Kresse drüber gestreut hast, scheiß mich voll und piss mich sauber, ist das geil.
So. Ja, nee, ich meine auch gar nicht so sehr, dass man nichts sagen darf. Ich meine nur eher, dass es dadurch eine größere Unruhe gibt, die man in sich spürt.
Weil,
guck dir mal an, wie Hannah Arendt da sitzt. Ja. Die ist da eingeparkt in diesem Stuhl, die raucht die Zigarette und dann fragt Günther Gauss sie, ja, haben sie eigentlich die Absicht, mit ihrer Arbeit eine Wirkung in der Breite zu erzielen?
Das ist eine sehr männliche Frage.
So.
Männer wollen immer wirken.
Männer wollen
ich will
immer
Verbindung.
Wirken. Ja, und das gibt mir eine Art Heimatsgefühl.
Boah,
und das
sagt so, so geil.
In aller Seelenruhe sitzt sie da wie fast schon anorganisch.
Ja, und das stimmt ja voll. Ich wollte mit meinem Beispiel auch gar nicht deine Kritik in Frage stellen, weil natürlich leben wir in einer Zeit, in der man Gefahr läuft, wenn man irgendwas Unbedachtes sagt, dass es da auch eine Welle an Kritik oder halt auch Diffamierung geben kann. Nur ich finde es halt immer so lächerlich, wenn Leute wie Thomas Gottschalk behaupten, sie wären davon betroffen. Also weil dem kann das doch scheißegal sein, wenn irgendwelche Leute von links auf Twitter durchdrehen.
Ja.
Der macht die, keine Ahnung, das ist das teuerste Studio.
Warum kriegt er sie überhaupt mit? Warum macht Thomas Gottschalk überhaupt einen Google Alert für seinen Namen?
Das verstehe ich auch überhaupt gar nicht. Also solche Leute kriegen auch einfach Instagram-Verbot. Also warum sind die denn dann da?
Ja, ich weiß es auch nicht. Nervt.
Ich habe dazu passend wirklich einen Pitch für dich. Wirklich passend.
Meine Güte, ey, das ist ja alles voller Pitches, ey.
Sechstens, Wetten, dass Thomas Gottschalk moderiert jeden Freitagabend eine Sendung, in der es darum geht, dass er dem Drang widerstehen muss, zu behaupten, man würde versuchen, ihn zu canceln.
Okay. Ja, sehe ich.
Mit dem zweiten sieht man auch besser.
Mit dem zweiten.
Das finde ich den dümmsten Slogan überhaupt.
Mit dem zweiten sieht man Canceler.
Mit dem zweiten sieht man Canceler, Jan Böhmermann. Ich habe noch einen für dich.
Mhm.
Und dann höre ich auch auf mit der Scheiße. Versprochen. Calvas bei zwei. Angelika Calvas trifft zwei Paartherapeuten und lässt sich erklären, wie sie als Singlefrau die Männerwelt begeistern kann.
Ich meine, einen frechen Kurzausschnitt hat sie ja schon. Ja. Das ist der erste Schritt.
Wenn ich das kurz so sagen darf. Ist ja frech.
Was?
Ist ja frech, wenn ich das mal kurz so sagen darf.
War das frech von mir?
Ist ja frech. Nee, wie heißt denn, wie geht nochmal dieser Jingle, den du immer auf der Bühne einspielst?
Ach so. Das ist ein Schmackofatz, wenn ich das mal so frech sagen darf.
Wer ist das eigentlich?
Daniel Beutner.
Kenne ich nicht.
Das ist so ein Mensch, der immer vor einer Bücherwand sitzt und dann teure Whiskys ausprobiert. Und dann schwenkt er die immer in seinem Schwenkglas, hält die gegen Sonnenlicht, hält die Nase rein, hält ihn wieder weg. Und so die Videos dauern 2 Stunden. Götterfunken heißen diese Videos. Es ist, das kann man sich angucken im Internet.
Wenn wir jetzt mal schon mal bei Formaten sind und ja auch teilweise ernsthaft darüber reden, warum die so populär sind, ne? Reality-TV jetzt mal beiseite gelassen.
Du guckst mich gerade ganz böse an.
Ja, aber also weil es mich jetzt wirklich interessiert, was du dazu sagst. Also ganz humorbefreit.
Okay.
Und zwar, wie erklärst du dir die Beliebtheit von Formaten, bei denen es darum geht, dass Leute aus wohlständigen Gesellschaften dann mal 3 Wochen auf eine einsame Insel fliegen und das Survival so machen.
Ach so, so Seven vs. White oder sowas?
Ja. Ich habe es auch gesehen, ich finde es auch unterhaltsam. Also gar keine Frage, das ist jetzt gar nicht irgendwie
ich seh so. Mich auch nicht in der, ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich mich verteidigen muss. Nee. Ich versuche wirklich drüber nachzudenken. Ich habe ja auch bei Sprache in die Welt viel darüber geredet.
Ja.
Und irgendwie sind diese Survival-Formate ja auch so ein bisschen wie LOL Staffel 1.
Ja.
Weil ich das auch, ich hatte so auch ein Treffen mit so alten Freunden, so ein bisschen Klassentreffen-mäßig.
Stimmt.
Und das war total das verbindende Element. Wir konnten alle darüber, also ich höre irgendwie Radiohead gerne und die hören, weiß ich nicht, andere Musik. Also da haben wir nicht immer so die Schnittmenge. Aber über Survival konnten wir wie alle reden.
Ja, aber es ist ja gar nicht, das Genre heißt ja Survival, aber ich glaube, das ist nicht das Entscheidende, was daran interessant ist, sondern interessant daran ist, dass es eine Sehnsucht bei vielen bespielt, sich zu isolieren und sich aus allem zu lösen, also zu verschwinden einfach.
Das ist dasselbe, weshalb man sich auf Pinterest irgendwelche Tiny Houses anguckt.
Ja, glaube ich auch.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Oder von Island träumt oder so. Stimmt, das war ein Aspekt, den ich noch nicht gesehen habe. Für mich war es auch immer so ein bisschen wie der Erfolg von ASMR, dass ich dachte, dass die Leute sich auch nach einer gewissen Sinnlichkeit sehen oder nach sich spüren und irgendwie auch sich beweisen zu müssen. Und auch, es ist natürlich auch vor allem in der ersten Staffel von Seven vs. Wild, wo die Leute ja auch wirklich alleine sind. Jetzt ja. In der letzten Staffel waren sie ja immer zu zweit.
Ja.
Ist es ja auch halt, mal wir sehen, was aus diesen Leuten so rauskommt, wenn die alleine sind.
Ja, genau. Und das ist doch irgendwie, also manchmal werde ich da so kulturpessimistisch. Weißt du, was ich meine? Dass ich halt so denke, okay, vielleicht haben wir auch eine Gesellschaft, in der es einfach viel mehr Leuten, als man so denkt, schwerfällt, wirklich in Verbindung zu treten. Und das knüpft ja an unsere letzte Folge an, wo ich ja auch nochmal gesagt habe, wie schwer es mir fällt, obwohl ich ganz tolle Menschen um mich herum habe, mich verbunden zu fühlen. Und dann stehen wir auf einmal da drauf, Leute zu beobachten, die sich abschotten im Grunde. Und du hast ja in deinem Podcast Sprache an die Welt sehr empfehlenswert ja auch mal gesagt, es ist schon manchmal so ein bisschen zynisch, dass halt irgendwie so reiche Leute aus dem, sag ich mal, aus dem Westen oder aus dem globalen Norden dann mal so sagen, oh, ich will mal wissen, wie es sich anfühlt, nicht für alles ein Gerät zu haben und nicht die ganze Zeit irgendwie ein Dach über dem Kopf zu haben. Das stimmt schon auch irgendwo, ne?
Ja, ja. Wenn man so viel Geld in die Hand nimmt, auch um sich so ein bisschen runter zu regulieren.
Ja, also wir machen halt ein TV-Format aus der Realität, die wahrscheinlich irgendwie 10-30% der Leute global Also
ja, jetzt vielleicht nicht in diesem krassen Survival-Kontext, aber halt näher in der Richtung davon.
Ja, aber halt von Tag zu Tag zu gucken, wie komme ich hier weiter.
Ja, ne? Ja.
Darum geht's ja. Also, weil Survival, finde ich, ist die total falsche Genrebeschreibung, weil die Leute überleben ja. Es stirbt ja niemand. Also
ja,
überleben,
das ist halt ein bisschen reißerisch formuliert.
Überleben wirst du ja schon, aber ich finde halt, der Reiz dieser Formate ist halt wirklich so dieses Ding so, was passiert mit einem Menschen charakterlich und psychisch, wenn er mal komplett aus seiner Gewohnheit gerissen wird und auf sich selbst zurückgeworfen ist.
Und es ist ja dann doch relativ ernüchternd, wie wenig da manchmal auch zutage kommt.
Also das ist ja schon krass, also dass manche Leute da irgendwie dann auch, wo man sich so denkt, also du sitzt jetzt hier alleine irgendwie am Strand und hast dir deine Holzhütte gebaut, komm, also gib mir jetzt irgendwas Sinnstiftendes.
Ja, und dann auch so am Morgen von Tag 2 sagen sie so, oh, diese Isolation, wenn man so niemanden hat und so. Und ich denke mir so, lass doch mal erstmal den Tee noch ein bisschen ziehen. So, du bist ja gerade mal gut angekommen auf der Insel.
Du hast voll recht, ich bezweifle halt aber generell einfach, dass es sowas wie Alleinsein in diesem Sinne braucht. Also natürlich müssen wir uns alle auch mal zurückziehen und auch irgendwie für uns sein, gar keine Frage. Aber ich hasse das wirklich richtig krass, wenn Leute halt so sagen, man muss erstmal mit sich selbst klarkommen und allein sein können, bevor man in Beziehung ist. Und okay, das hat vielleicht irgendwie, da ist bestimmt irgendwo auch was Wahres dran, aber ich finde, es gibt den Menschen nicht ohne den anderen, also ohne, dass er in Beziehung ist, so.
Ja, wir sind immer in Beziehung.
Immer,
ja,
auch wenn wir alleine sind, so.
You met me in a very strange time of my life. Das sagt Mahler zu der Figur von Edward Norton bei Fight Club. Das finde ich immer so einen schönen Satz.
Ich habe den Film gesehen, aber ich erinnere mich nicht.
Ja, sie sagt das einfach nur zu ihm. So,
Kannst du den Satz nochmal sagen?
You met me in a very strange time of my life. Das ist, das ist doch so ein bisschen das, oder?
Ja, voll. Und das ist ja genau das, so, das sind ja Mythen des Alltags. Ich muss mich erstmal auf mich konzentrieren.
Ja, das ist ja auch, also wenn jetzt zum Beispiel so zwei Menschen daten und jemand sagt das zum anderen so, du, ich bin gerade irgendwie nicht so richtig in der Lage, eine Beziehung zu führen.
Das ist immer
eine Lüge. Nein, weiß ich nicht, ich tue mich schwer mit der Pauschalisierung davon, aber es ist schon oft auch eine Ausflucht.
Ja.
Und es ist manchmal auch vielleicht so ein Sugarcoating für, ich fühle das zwischen uns nicht.
Das stimmt, ich habe diesen Satz auch schon recht häufig verwendet im Dating-Kontext und es war keine Lüge von mir, ich habe das in dem Moment tatsächlich so gefühlt, aber ich habe damals schon immer gedacht, naja, mit der Person kann ich es mir nicht vorstellen.
Und diesen Zusatz hat man weggelassen.
Und ich glaube halt nicht, dass sich durch Rückzug oder durch Alleinesein eine größere Fähigkeit zur Verbindung oder Bindung herstellen lässt. Also ich glaube, Bindung muss man wirklich auch in Beziehung lernen.
Ich denke halt immer, dass man ja irgendwie 9 Monate im Bauch ist und dann wird man irgendwie rausgeworfen und dann, ab dann, dem Moment ist man ja mit anderen zusammen. Also wir sind ja nicht auf die Welt gekommen, um allein zu sein. Wir sind ja irgendwie dann doch hier reingeworfen und sind dann mit anderen Leuten.
Richtig, weil sonst würde man ja die Nabelschnur nicht trennen.
Ja.
Also allein die Tatsache, dass das durchgeschnitten wird, zeigt ja schon irgendwie,
dass man zumindest von seiner Mutter weggehen sollte.
Richtig, ganz genau. Nein, aber ich habe so eine Geschichte, die ich da teilen kann, nach einer Trennung, also nach einer Trennung und einem sehr, sage ich mal, traurigen und aufwühlenden Beziehungsende in meinem Leben, habe ich irgendwann mal gedacht, na, ich habe ja die Beziehung begründet und sogar für mich damals authentisch begründet damit, dass ich sage, ich habe gerade ein totales Rückzugsbedürfnis und ich möchte irgendwie die Welt jetzt gerade erstmal so aus meinen Augen erleben, ohne in enger romantischer Beziehung zu sein. Das war damals mein Beweggrund.
Also man ist ja in Beziehung auch immer eine gewisse Version von sich, die man in dieser Beziehung ist.
Ja, auf jeden Fall.
Und manchmal möchte man nicht nur mit der Person, mit der man da zusammen ist, Schluss machen, sondern auch mit der Version von sich, die man in dieser Beziehung ist.
Voll.
Und ist es das so ein bisschen?
Ja, genau. Aber der springende Punkt ist, ich habe, weil ich das so begründet habe, dann gesagt, okay, ich fahre jetzt 2 Wochen mal alleine in den Urlaub. Und das machen, also das ist ja etwas, was durchaus viele Leute machen, ne? So dieses, ich gehe jetzt mal allein auf Reise.
Um mich auch selber zu suchen.
Um mich selber zu suchen. Und ich, also in dieser Zeit, in der ich da alleine auf Reise war, ich kann wirklich von mir behaupten, da habe ich mich von mir selber eher entfernt, als dass ich näher kam. Weil es so richtig so dieses zwanghafte Ding war, wenn ich mit mir selber Zeit verbringe, dann lerne ich etwas über mich. Und ich, das glaube ich nämlich genau gar nicht.
Da war ja wahrscheinlich auch wahnsinnig Druck auf der Kiste.
Also
jetzt muss es passieren.
Die ersten Tage waren die absolute Hölle. Vor allem, ich bin nach Sizilien geflogen, nach Catania.
Ja, boah, das ist aber wunderschön da.
Es ist wunderschön.
Aber das legt einen ja völlig ab.
Ja.
Du musst irgendwo hinfahren in die Peripherie.
Castrop Rauxel.
Ja, irgendwo, wo nichts ist.
Ja.
Aber Catania, das ist ja nur savoir vivre oder wie das alles
ja, heißt. Ja, und das war ja genau das Problem. Also, ja. Weil ich ja dann gemerkt habe, okay, alleine habe ich da überhaupt gar nicht die sozialen Fähigkeiten, daran irgendwie teilzunehmen. Also, wie oft bin ich an studentischen Gruppen vorbeigegangen und dachte, es wäre so toll, jetzt mit denen mal ein Bier zu trinken, aber getraut habe ich mich dann ja doch nicht. Von daher, ich glaube, dass es für Leute irgendwie auch gelingend sein kann, weil sie kommunikativer sind als ich oder mutiger. Aber ich bin die ersten 3-4 Tage da durch die Hölle gegangen. Ich dachte so, geil, das ist das Leben, jetzt hier mal in Freiheit sein. Und dabei ist mir aber auch aufgefallen, natürlich habe ich diese Reise alleine angetreten, um dann Leute kennenzulernen.
Ja, Leute.
Simon und ich, wir haben uns in Catania kennengelernt.
Stimmt.
Wir haben den Ätna bestiegen gemeinsam.
Ich war da damals angestellt als sogenannter Kugelfisch. Also ich war auf der Bowlingbahn dazu, ich war der die aus der Kalle geholt hat, die Kugeln, die daneben gegangen sind, die sollte ich rausholen.
Ja.
Und eines Tages kam Joffe da plötzlich rein mit seinen Asics und seiner kurzen Hose.
Und ja, und dann habe ich dir erstmal gesagt, ja, ich bräuchte Schuhgröße 44.
Und ich habe dir nur mal kleiner gegeben, weil ich weiß, dass die alle zu groß ausfallen.
Und das, für euch klingt das jetzt vielleicht total
banal,
alltäglich, aber für uns?
Es ist was ganz Besonderes, wir beenden schon unsere Sätze gegenseitig. Wie im gemischten Doppel. Fand ich kurz selber witzig.
Aber um es nur ganz kurz zusammenzufügen, weißt du, ich bin so euphorisch in diesen Flieger nach Catania gestiegen und dachte mir, geil, das ist jetzt ein Abenteuer. Also dieses Gefühl hatte ich, war so richtig aufgekratzt.
Ja, das ist ja eigentlich ein gutes Grundgefühl.
Das
ich glaube, ich hätte so Druck von, wie wenn du so Wissenschaftler bist und dann kriegst du so ein Stipendium, aber es ist so zeitlich begrenzt.
Ja.
So Herr Einstein, entwickeln Sie Ihre Relativität.
Schreiben Sie jetzt mal Ihren Lyrikband.
Entdecken Sie das Atom in den nächsten 2 Wochen.
Ja, ganz genau, aber es war ganz genau so, weil ich bin aus dem Flieger gestiegen und in Deutschland waren zu der Zeit 16 Grad und in Catania waren halt 45 und ich bin aus dem Flieger gestiegen und die Hitze hat mich so erschlagen, dass ich in dem Moment schon dachte, fuck, was geht hier? Also sofort, also als ich aus dem Flieger gestiegen bin, also wo diese Realität dann da war, die ich mir mal spannend vorgestellt habe, kam das direkt an so, oh, das wird eine Herausforderung. Und dann gehe ich so durch Catania und es ist ja eine schöne Stadt, aber auch sehr dreckig und überall liegen tote Ratten. Und
der Fischmarkt und so.
Der Fischmarkt.
Wirklich, oder?
Ja.
Also das habe ich noch in Erinnerung. Ich habe ja eine Zeit lang auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet, auf der Mein Schiff 1 als Schauspieler, 2014 oder so. Oder 13, weiß nicht mehr.
Was sagst du dazu, wenn ich dir sage, dass ich kurz auf Toilette gehe und du alleine weitermachen musst?
Ich erzähle einfach weiter. Und da war ich auch in Catania. Und dann bin ich da langgelaufen und ich wusste, dass da auch so ein Fischmarkt war. Und ich war auch komplett geflasht von den ganzen Eindrücken und von den Gerüchen. Jan nickt mir noch weiter zu, der sitzt da vorne, unser Aufnahmeleiter. Wie geht's dir? Geht's dir gut? Er zeigt mir einen Daumen. Hört man dich, wenn du was rufst?
Vielleicht.
Weißt du, warum die beim Fußball diese Kinder vorne haben? Diese Einlaufkinder? Ist das so emotionale Erpressung? Ja, oder?
Das ist emotionale Erpressung.
Ich habe da komische Gefühle bei. Hier sind doch die Kinder, das ist doch unsere Zukunft.
Oder ist es vielleicht so genauso wie mit den Kamerakindern?
Ist es genauso wie mit den Kamerakindern, hat er gesagt. Du meinst bei, wo war das nochmal? Bei 1, 2 oder 3, ne?
Es gibt bei vielen Sendungen.
Bei vielen Sendungen?
Kinder, ja. Also ich glaube 1, 2 oder 3 war das auf jeden Fall, aber es haben auch andere Sendungen dann übernommen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man dich jetzt wirklich hier gerade hört. Du bist so weit weg von. Wir nehmen hier auch in einem riesigen Studio auf. Wir sind 30 Meter auseinander. Er steht da hinten, da ist unsere Squash-Anlage.
Also vielleicht müssen wir das schneiden jetzt. Ich bin wieder da.
Und Catania ist auf jeden Fall ein faszinierendes Fleckchen Erde. Aber
richtig geil.
Und ich meine, die Frage ist doch letztlich immer, und das hatten wir auch in der letzten Folge, war es ein Weg- oder ein Hinrennen?
Es war ein Wegrennen. Also
ja.
Es war ganz klar ein Wegrennen und deswegen wäre mir natürlich kein Ort der Welt genug gewesen, weil ich in dem Moment realisiert habe, dass das Problem nicht im Außen, sondern irgendwo in mir drin.
Das hat Alligator in seinem Song Wie zu Hause tatsächlich sehr gut auf den Punkt gebracht. So, kein Passport bringt dich aus deiner Haut.
Ja.
So, ich fühle mich wie zu Hause, nur zu Hause will ich weg.
Und vor allem, ich hatte ja vorher, wie gesagt, diese Trennung. Und in Catania wurde mir halt klar, ich habe hier Sachen übersehen. Also ich war hier nicht in einem guten Kontakt mit mir selber. Ja, ist so.
Entschuldigung. Also ich finde es so geil, wie wir vor 15 Minuten haben wir geredet über Leute, die so ganz viel Geld ausgeben, um sich mal so loszulösen von der Gesellschaft. Und 15 Minuten später fällt der Satz, in Catania ist mir dann aufgefallen, was mein eigentliches Problem war.
Ja, aber halt nicht dadurch, dass ich irgendwie Kraft gezogen habe aus dem Alleinsein, sondern ich kam da an, ich hatte so ein sehr dunkles, höhlenartiges Airbnb. In dem Gang zu dieser Wohnung lagen irgendwie die toten Ratten. Es waren 48 Grad. Die toten Ratten von Catania. Das ist der Herr der Ringe 4. Und ich kam da halt so an und musste halt, also ich habe halt echt angefangen zu weinen, weil ich mir halt so dachte, du krasser Vollidiot, warum hast du nicht einfach einen Freund mitgenommen?
Oh.
Und ja. Also die ersten 3-4 Tage war ich kurz davor, jeden Tag aufs Neue kurz davor, die Reise abzubrechen. Und irgendwann habe ich dann so erwartungsmanagementmäßig einfach gesagt, okay, fuck it, Alter. Ich erlebe jetzt hier kein Abenteuer, ich gehe ins Café und lese.
Aber ich meine, du wolltest doch dir selber begegnen.
Ja, aber ich glaube, dass man das nicht kann, wenn man alleine irgendwo ist.
Ja.
Also das Alleinsein ist doch nur dann interessant, wenn man in Beziehung ist.
Das ist doch die Quintessenz von Into the Wild.
Ja.
Happiness is only real when shared.
Ja, es ist ja so.
Ja.
Und das Alleinsein wird dann interessant, wenn man es sich leisten kann, weil man in Verbindung steht mit anderen Leuten. Und ich habe in Catania halt gemerkt, ich bin sehr wenig verbunden mit Menschen.
Mhm.
Und das war ganz, ganz schlimm. Da ging es mir ganz, ganz dreckig. Und vor allem habe ich dann halt auch gemerkt, diese Illusion von Abenteuer, mal wen kennenzulernen, stellt sich halt häufig auch als totale Illusion heraus. Weil ich habe jemanden kennengelernt, eine Regisseurin, und es war total unangenehm. Also weil ich von ihr 1000 Sachen erwartet habe, nämlich ein Abenteuer, und sie war selber Touristin da und hat von mir 1000 Sachen erwartet.
Also lauter Projektionsflächen.
Boah, das war ganz schlimm. Also wirklich, wir haben dann so einen Abend miteinander verbracht und sie wollte dann auch noch bei mir übernachten. Und da musste ich wirklich dann sagen, nee, ich muss das jetzt hier abbrechen und so.
Aber ey, das ist nicht konfliktscheu, das zu sagen in dem Moment dann.
Ja, also ich habe das schon 3 Stunden lang von mir weggeschoben und also habe dann schon noch diesen Flirty-Modus sehr lange mitgemacht, ohne das wirklich zu fühlen und zu wollen. Aber ich habe zumindest geschafft, dass ich nicht irgendwie intim werde gegen meinen Willen sozusagen.
Ja,
so.
Ja, ja.
Aber ich kam sehr ernüchtert aus Catania zurück und habe aber trotzdem da extrem viel mitgenommen, weil ich irgendwann einfach aufgegeben habe. Ich habe mich irgendwann einfach in Cafés gesetzt, jeden Tag, und da gelesen. Philip Roth habe ich gelesen und habe auch viel so geschrieben, einfach für mich. Und das war wiederum ganz geil, so.
Aber dann auch nicht in Verbindung tretend.
Nein, natürlich nicht. Also da habe ich mir dann ja auch einfach Figuren erschaffen, mit denen ich interagieren kann, so.
Ja.
Und das ist Schreiben für mich schon generell. Also Schreiben ist für mich natürlich etwas total Schönes, aber auch etwas, Kunst zu machen ist für mich auch irgendwie schon auch eine Verneinung meiner Realität, muss ich ehrlicherweise sagen.
Wie meinst du das?
Na, im Sinne von, ich habe wirklich, also ich habe 8, 9, 10 Romanentwürfe in der Schublade, also ohne zu übertreiben, und die sind auch fertig. Und ich würde sagen, ich habe mich über diese Figurenkonstellationen weitaus intensiver mitgeteilt, als ich das im Gespräch mit Menschen in meiner Vergangenheit gemacht habe, die mir nah waren.
Mhm.
Also ich habe, also in einer Beziehung habe ich wirklich alles, was mich bewegt und was mich bedrängt und wo ich schlechte Gefühle habe, habe ich wirklich in diese Fiktion gepackt, anstatt es mit der Person zu besprechen, mit der ich mir einen Wohnraum geteilt habe. Und als mir das klar wurde, hat mich das schon sehr erschrocken. Also, dass halt meine Tätigkeit als Autor, Bühnenmensch auch einfach immer eine Form von Flucht bedeutet, so.
Ja, ich meine, da würden wahrscheinlich jetzt viele, die selber Kunst machen, sagen, dass das bei ihnen genauso ist. Und die Frage ist jetzt, ob das ein Trade-off immer sein muss.
Naja, also natürlich schließt sich das alles nicht aus. Also es gibt natürlich einen Anteil am Kunst erschaffen, schreiben, sage ich jetzt mal, für uns beide gesprochen. Also du machst ja dann auch noch Musik, aber es ist ja trotzdem eine Form von Schreiben. Mhm. So. Natürlich kommen wir uns dadurch näher, aber wir entfernen uns gleichzeitig auch sehr von uns selbst. Oder ist es unfair, von uns beiden zu sprechen? Bei mir ist es auf jeden Fall so.
Würdest du denn diese Bücher oder dieses Schreiben aufgeben, um dafür dann das, was du in den Büchern schreibst, in echt mehr zu leben?
Auf gar keinen Fall, weil das, was ich in diesen Büchern schreibe, sind Imaginationen, die für sich genommen schon eine Flucht von etwas. Also wie oft ich einfach Romane oder Geschichten geschrieben habe, wo ich Figuren erschaffen habe, die ich gerne wäre oder die ich gerne in meiner Nähe hätte.
Weil das hat ja eine große künstlerische Kraft.
Ja, klar.
Einfach. Und wahrscheinlich könnte so gut wie jeder Autor oder jede Autorin sein Buch überschreiben mit "Hier ist mein verhindertes Leben".
Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja genau das, was mir jetzt, ich schreibe ja jetzt gerade auch einen Roman, so Oxytocin, haben wir ja auch schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen, nicht im Podcast, aber privat.
Ich glaube, in unserer Sprache an die Weltfolge, wo du zu Gast warst, haben wir darüber geredet. Und der ist auch, ist der autofiktional?
Gar nicht.
Nur fiktional,
es
ne?
Es ist nur fiktional und ich habe mich am Anfang so dagegen gewehrt, ich war so gelangweilt, selbst also von dieser Technik eine Geschichte zu erfinden, dass ich mich richtig durchkämpfen musste und mittlerweile finde ich es so geil.
Also manchmal ist das dann ja auch autofiktionaler, als man wahrhaben möchte.
Ja, das glaube ich auch. Also
das
ich
ist
glaube,
ja auch so ein Segway.
Also natürlich transportiere ich durch diese Figuren und ihr Handeln ganz viele Dilemma, die ich
es mit dem ja Leben verbinde. Es ist ja auch schwierig, das so sauber voneinander zu trennen.
Es geht nicht, aber das Autofiktionale ist ja wirklich immer so, dass es ein ganz bewusster, ja auch eine Werbestrategie ist, dass man den Leuten sagt, hier, jetzt lernst du Stuttgart Barre mal richtig kennen. Ich also, weiß gar nicht, ob der ein Autofiktional, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ja, so. Stuttgart Barre ist schon, ja, weiß ich jetzt auch nicht.
Aber ich hasse dieses Genre.
Immer wenn man einen Film kommt, beruht auf einer wahren Begebenheit, habe ich ein bisschen weniger Lust drauf.
Ja, und vor allem, weil das halt immer eine Lüge ist. Also, sobald du etwas darstellst, verzerrst du etwas.
Ich will nicht wissen, wie die Wurst gemacht wird.
Ja, also ich interessiere mich halt auch nicht für Wahrheit in der Kunst. Man muss mir nichts darstellen, was auf wahren Begebenheiten beruht.
Es muss halt glaubhaft erscheinen.
Es muss halt, also Kunst muss
mir...
Es
gibt manchmal so Kniffe in Filmen, die mich abfacken. Ich habe heute auch Three Body Problem angefangen auf Netflix, auf der Zugfahrt.
Ja.
Und da gab es auch eine Szene direkt am Anfang, wo eine große Menschenmasse so eine Art öffentliche Hinrichtung sich anschaut. Und dann steht dann eine Frau im Publikum und die ruft dann, Mother! Und man denkt sich so, das ruft sie nur, damit man jetzt weiß, dass das ihre Mutter ist.
Ja.
Nie im Leben würde sie da stehen und rufen, Mutter!
Ja, und das unterscheidet für mich halt so Kulturindustrie von Kunst. Weil Kulturindustrie gibt dir ein vorgefertigtes Gefühl und fordert dich dazu auf, das zu fühlen, was sich halt der Drehbuchautor, der Regisseur, der Schauspieler dabei gedacht hat. Und ich finde, Kunst ist dann Kunst, wenn dir quasi kein Gemälde vorgesetzt wird, sondern du kriegst den Pinsel irgendwo schon selber in die Hand und kannst da irgendwie mitmachen. Also Kunst ist doch geil, wenn nicht der Versuch unternommen wird, mir zu sagen, das, was ich hier erschaffe, hat was mit dir zu tun und es trotzdem gelingt.
So. Ja, genau. Wenn man sich ganz automatisch dazu im Verhältnis setzt.
Genau, ich bin involviert, ohne dass ich das Gefühl habe, involviert sein zu müssen.
Und auch dann gelingt es bei mir erst,
wenn
ich mich nicht mehr erpresst fühle.
Genau.
Ja,
und,
ja,
und wenn ich mich erpresst fühle, lehne ich das richtig krass ab. Also das hasse ich dann extrem doll.
Ja, ja. Wenn ich merke, diese Szene haben sie jetzt gemacht, um zu.
Genau, ja. Also wenn ich merke, jetzt soll bei mir Traurigkeit erzeugt werden.
Aber der Witz dabei ist, ich werde diese Serie ja trotzdem jetzt weitergucken, weil ich trotzdem auch angefixt bin.
Ja, natürlich.
Also es funktioniert ja trotzdem. Bei Kasperle Theater weiß ich auch, dass da unten Leute sitzen mit der Hand trotzdem
gefällt. Ja, aber das ist doch gerade das Geile. Also es muss ja auch gar nicht in diesem Sinne künstlerisch sein oder besonders ästhetisch sein, damit ich es nice finde. Also ich meine, ich habe das schon immer mal wieder auf der Bühne erzählt. Ich liebe ja beispielsweise auch so Krimiserien. Mhm. Also jetzt nicht sowas wie Tatort.
Who Done It?
Ja, genau. Ne?
Agatha Christie, keiner verlässt den Raum.
Und das ist für mich überhaupt gar nichts Künstlerisches, aber es ist einfach, es reißt mich halt mit.
Es ist wie eine Tüte Chips.
Ja, voll.
Ja, ja.
Und die darf es halt auch geben. Also man muss ja auch nicht die ganze Zeit irgendwas Anspruchsvolles konsumieren.
Aber dann bitte auch diese Kesselchips, vielleicht mit Salt and Vinegar.
Ja.
Und jetzt
nicht
unbedingt Erdnussflips.
Nee, nein, Erdnussflips auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Und puristisch sein beim Chipsessen. Augen auf beim Chipsessen. Das ist die Devise. Ich brauche nicht Chips frisch Barbecue. Ach so. Brauche ich nicht.
Ja, ja.
Gib mir Salz.
Gib mir Salz mit Fett.
Ja.
Ja.
Das reicht.
Voll.
Weil da fühle ich mich auch nicht dazu aufgefordert durch die Geschmacksverstärker, dass mir das schmeckt, sondern es wird mir selber überlassen. Ne? Der Chip ruht unter meiner Zunge, wird langsam weich und ich entscheide, wie ich das finde.
Gute Chips wollen nicht, dass du dich zu ihnen verhältst.
Nein, gar nicht.
Ja.
Gute Chips wollen einfach hier, nicht gefallen. Genau, aber sie sagen, hier bin ich.
Ich bin jetzt erstmal da, das ist ein Serviervorschlag meinerseits.
Ganz genau, richtig. Ja.
Ja? Ja, stark.
Diese Folge wird präsentiert von Funny Frisch.
Lecker. Leute, ich bin gern jetzt, es wird wärmer, ich bin mit meinen Freunden im Park und wir haben Bock auf ein paar geile Snacks.
Und dementsprechend haben wir Funny Frisch Tzatziki. Das ist genau das, was ich hasse. Warum denn Tzatziki?
Ich wollte auch mit dir darüber sprechen. Das ist so schön, dass du es gerade aufmachst. Ich bin so dankbar, dass wir in diesem Podcast hier keine Werbung machen müssen. Es ist ja so ein neues Ding geworden. Früher gab es Werbeeinblendungen einfach. Und jetzt in dem Podcast ist es ja so, dass die Leute, die Podcasts machen, immer selber nochmal eine Werbung einsprechen müssen.
Boah, ganz schlimm.
Der neue Nissan Qashqai.
Ja, ja. Ich liebe das immer beim Podcast-UFO und wenn man sich so ein bisschen mit Florentin Will beispielsweise beschäftigt, dann weiß man ganz genau, nein, der Typ bestellt nicht bei dieser Online-Drogerie und würde niemals dieses 1-Kilo-Paket Nüsse bestellen.
An der Stelle ist es, glaube ich, auch nochmal ganz gut zu sagen, vielen Dank an alle, die uns bei Steady unterstützen und falls ihr auch Lust dazu habt, das ist ein ganz cooles Angebot, was man wahrnehmen kann.
Ja, ganz genau.
Damit wir auch in Zukunft nicht sagen müssen, hey, kennt ihr HelloFresh? Die scheißen euch vor die Haustür und klingeln dann.
HelloFresh finde ich auch scheiße.
Ich kenne das nicht. Ich mache das alles nicht. Ich gehe einkaufen. Nicht. Ich bin so leistungsgetrieben. Wenn mir Essen nach Hause gebracht wird, schmeckt es mir nicht. Ich muss einmal mit der Machete rausgegangen sein, mir was gejagt. Einmal mit dem Catania, muss ich rausgegangen sein und muss es mir selber jagen.
Ganz genau. Ich habe das Rezept noch in die Höhlenwand geritzt, damit ich es halt irgendwie übermorgen noch finden kann. Es ist bei mir gar nicht so. Ich liebe bestellen.
Ja, das habe ich mir auch gedacht.
Ich esse wirklich gerne bestelltes Essen.
Ja.
Aber ich will. Also genauso wie ich es hasse, in Restaurants zu gehen und mir die Speise selber zusammenstellen zu müssen, hasse ich es auch, wenn mir quasi die Zutaten für ein Gericht geliefert werden. Weil das ist doch, also wozu koche ich denn dann oder gehe ins Restaurant, wenn ich halt nicht irgendwie, also weißt du?
Ja, was ist das für ein dekonstruiertes Lieferessen?
Ja, genau.
Das ist es ja letztendlich.
Das finde ich, also dann will ich wirklich lieber irgendwie die halbkalte Spaghetti Arrabbiata vom Italiener, keine Ahnung, 3 Kilometer weit weg, die nicht immer geil ist, aber wo ich wenigstens schmecke, ja, das hat jemand wirklich dann auch mal selber so gemacht.
Es ist auch nochmal ein Unterschied. Also wenn ich jetzt irgendwie so mehr Essen bestelle bei so Restaurants, dann kann ich das auch genießen. Aber mir geht's irgendwie so, wenn ich bei Flink bestelle, wenn einem so Sachen aus dem Supermarkt gebracht werden.
Ja.
Weil ich auch mal, also ich habe auch das Gefühl, dass die Leute, die da arbeiten, dass sie eventuell nicht so eine gute Zeit haben.
Nee, gar nicht.
Und ich fühle mich da immer unwohl mit. Ich fühle mich da nicht gut mit.
Also ich bestelle wirklich Essen nie, um besonders gutes Essen zu haben, weil wenn ich dieses Bedürfnis habe, so was Besonderes zu essen, gehe ich entweder ins Restaurant oder ich koche aufwendig.
Genau, wir sind ja auch viel auf Tour.
Ja.
Und wenn ich zu Hause bin, dann will ich irgendwie auch geil essen.
Ja, voll.
Weil wir machen ja unterwegs oft Kompromisse.
Ja, sicher.
Dass man so, dann geht man halt irgendwo und isst gerade irgendwie hier einfach nur so eine Linsensuppe oder sowas.
Das spricht für dich. Also ich gehe dann viel einfach nach dem Auftritt nochmal zu McDonald's und ich liebe es extrem.
Das ist okay.
Also so nach so einer Show durchgeschwitzt, noch das T-Shirt an, was du auf der Bühne getragen hast und dann so ein McChicken-Menü. Mega geil.
Aber vielleicht ist das doch der Altersunterschied zwischen uns. Wenn ich bei McDonald's essen gehe, ich krieg sofort einen Pickel. Und ich krieg sofort auch so ein Gefühl auf der Brust, dass ich denke, oh fuck, ich kippe gleich um.
Wirklich? Also ich spüre es im Bauch. Also
ich kann das nicht mehr. Also, ich hab dieses Jahr noch kein Mc's gegessen und ich habe auch nicht vor, das zu ändern.
Das finde ich, also erstmal vielen Dank, dass du dich mitgeteilt hast. Das ist extrem brave.
Dankeschön.
This is your story and I'm really glad that you told me your story.
Ich bin ja auch heute zum ersten Mal hier, so ein bisschen aufgeregt.
Yeah, right. But I just want to, das häufigste, was ich bestelle nach Hause, ist wirklich McDonald's. Also ich bestelle nie, um was zu essen, was ich sonst nicht essen könnte, was ich nicht kochen könnte, weswegen ich ja ins Restaurant gehe. Also um halt eine Fertigkeit zu erleben, die ich mir selber nicht zutraue.
Es geht nicht um das Erlebnis, es geht um die Convenience.
Genau.
Du willst was Weiches, barrierefreies, salziges, freundliches.
Ich bestelle halt Comfort Food.
Ja, so. Ja, ja.
Also wirklich am ehesten, es gibt ja auch so Leute, die bestellen sich dann Sushi ständig und so. Und das raff ich ja gar nicht, Alter.
Guilty as charged. Ich habe früher bei einem Sushi-Lieferservice gearbeitet und bin immer mit so einem kleinen Smart durch die Gegend gefahren und hab den Leuten Sushi nach Hause gebracht. Das Schlimmste war, es gab auf der Website, wo du Sushi bestellst, kann ich eigentlich auch so ein, vielleicht ein Glas Cremant tatsächlich.
Ja, sicherlich.
Ich habe hier so ein alkoholfreies Bier getrunken. Aber ich glaub, so,
erzähl deine Story, ich höre dich da, ich bin ja im selben Raum.
Ja, Mann. Und ich bin mit einem kleinen Smart durch die Gegend gefahren und das Schlimmste war, man konnte auf der Website angeben, bitte richten Sie es auch an. Und dann musste man bei denen in die Wohnung rein, bei den Leuten, und denen das Lieferessen auf dem Tisch anrichten mit so Einweggeschirr. Musste man das so auf diesem Teller drapieren, dann so ein Klecks Wasabi, so ein bisschen Ingwer, und dann soll man denen noch den Nacken massieren und nochmal kurz durchsaugen.
Das finde ich ist ganz, 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 ganz schlimm.
Also manchmal hat der Kapitalismus auch seine Schattenseiten, habe ich das Gefühl.
Ja, es werden halt, wenn du halt irgendwie das Problem hast, dass du die Waren nicht mehr verkauft bekommst an Leute, dann verkapitalisierst du halt auch Sachen, die eigentlich kaum verkapitalisiert werden können. Nämlich beispielsweise sowas.
Wer will denn das auch? Also ich will doch nicht, dass der Lieferfahrer bei mir reinkommt und mir das Essen auf dem Tisch zubereitet. Ich gehe dem doch im Treppenhaus immer schon entgegen.
Ja,
ich,
absolut.
Ich will, dass der sieht, dass bei mir prominent getrennt im Fernsehen läuft.
Und also ich habe auch mal im vierten Stock gewohnt und da bin ich auch immer entgegengelaufen. Ich finde wirklich krass, wenn Leute die Dreistigkeit besitzen, den dann auch noch bis in den vierten Stock hochkommen zu lassen.
Es ging mir nicht mal so sehr um ein Entgegenkommen. Es ging mir auch darum, dass ich nicht will, dass der in mein Privatleben reinguckt.
Absolut. Ich kann ja noch nicht mal nachvollziehen, es gibt ja auch bei Ikea so diesen Service, also wir können für 300 Euro auch vorbeikommen und dir das Scheißbett aufbauen.
Ah, das finde ich wiederum geil.
Ich finde das auch geil, aber ich wehre mich schon immer so gegen diesen Komfort, weil ich mich dann schon so selber kenne, wenn dann doch so fremde Personen bei mir in der Wohnung sind, stresst es mich schon.
Ja,
also
ja.
Dann habe ich schon alle 5 Minuten das Gefühl, soll ich dem nicht noch einen Schnaps anbieten, einen Kaffee, weiß ich nicht,
was trinkt die Bananasplit. Was trinkt denn so ein Arbeitergesellschaftsmensch?
Ja, keine Ahnung, halt so, weißt du, aber das ist mir irgendwie immer.
Komm, wir stoßen erstmal hier mit unserem Cremant an.
Ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein Komfort, bei dem ich mir denke, das steht mir eigentlich nicht zu.
Da hat mal ein Freund von mir die Theorie geäußert, weil ich auch mal meinte in einem Restaurant, dass ich nicht so gut damit umgehen kann, wenn Leute mir so Dienstleistungen anbieten. Da meinte er, ja, das liegt daran, dass du in deinem Leben nie selber hart gearbeitet hast.
Ich glaube, das ist exakt so. Also ich glaube, das ist ja bei mir selber auch so. Ich hatte ja, also klar, habe ich viele Nebenjobs gemacht, auch jahrelang.
Zeig mal deine Handinnenflächen.
Viel Gastro.
Ja, es war ich wie ein Babypopo.
Zeig mal deine.
Ein bisschen rauer.
Du wirst dieses Jahr eine Freundin haben.
Oh, jedenfalls, wow. Er hat mir gerade in der Hand gelesen. Chef, der Mann kann nicht lesen.
Sag mal, Jan, wie lange haben wir das eigentlich schon aufgenommen?
Und wolltest du eben was sagen? Ich hatte das Gefühl, dass du so einmal mit der Zunge geschnalzt hast in einem Moment. Dann dachte ich, du wolltest irgendwas sagen.
Nee, ich war nur so gebannt.
Ich war in dem Gespräch.
Stunde 2. Aber ich habe noch was zu sagen.
Ich auch.
Ich fände es geil, wenn die Folge ein bisschen länger wird.
Ich auch.
Warum gibt es hier keine Zigaretten mehr? Ich habe gerade kurz überlegt, mir eine anzustecken.
Ich hab gesagt, ach so, haben wir noch Zigaretten, Jan? Eine noch? Gar keine mehr?
Ah, da vorne liegen die einzeln. Sind die irgendwie Magic oder warum liegen die an einem speziellen Ort?
Rauchst du eine mit mir oder was?
Ja, ja, aber.
Oh, vor 2 Folgen hast du noch gesagt, du hast an Silvester aufgehört und du hast widerstanden.
Ja, hallo, Inkonsistenz hat einen Namen.
Inkonsistenz hat einen Namen.
Hab ich mich versprochen.
Rentner.
Jedenfalls. Heißt die Folge eigentlich Dortmunder Antillen?
Ja, safe. Auf jeden Fall. Wir waren gerade dabei, ich habe gesagt, das ist ein Komfort, bei dem ich immer denke, das steht mir nicht zu.
Weil du nie hart gearbeitet hast. Und ich habe schon, also körperlich habe ich schon viel gemacht. Ich habe auf so Festivals gearbeitet und so 15, 16 Stunden Tage gehabt, wo wir so Sachen rumgetragen haben. Ich bin mit so einem kleinen Remondes, mit so einem kleinen Wagen immer zu Remondes, was eine gewisse Ironie auch in sich hatte. Remondes ist so der,
die Müll. Das ist eine Stadt in Holland.
Das ist ein Freizeitpark in Holland.
Ein Einkaufszentrum.
Nee, Remondes ist die Müll. Müllhalde in Bonn.
Ja.
Und Remondes, ich musste halt da immer hin. Ich weiß es doch nicht. Ja, aber jetzt weißt du es ja.
Ja, jetzt weiß ich es.
Okay. Können wir das als sicher verbuchen?
Das ist eingeloggt, ja.
Nice. Und ich musste ja da immer hinfahren. Ich war der Einzige, der da hingefahren ist. Und irgendwann ist mir aufgefallen, Remondes ist ja auch ein Anagramm von der Simon.
Boah.
Und ich dachte, hier muss ich mal ein Bewerbungsschreiben hinschicken.
Es wäre extrem witzig gewesen, wenn du gesagt hättest so. Und dann habe ich gedacht, krass, das bedeutet ja gar nichts.
Krass, was sind Anagramme? Ist das die neue App?
Also das stimmt, ich habe nie körperliche Arbeit geleistet, ich habe nur immer nur gekellnert und da halt natürlich auch viel und auch lange und bla und auch lange Tage, aber irgendwo denke ich mir halt schon so, ich finde irgendwo halt, ach, vielleicht bin ich da irgendwie auch so ein bisschen naiv und keine Ahnung, so bescheuert, aber ich denke halt immer so, man darf sich halt in diesem Leben auch nicht so gemütlich einrichten. Also ich habe halt immer Angst davor, dass ich dann zu jemandem werde, der solche Services vom Leben erwartet. Also ich werde dann zu jemandem beispielsweise...
Der dann sagt, da fährt man einmal mit der Bahn.
Genau, ja.
Solche
oder
Sätze.
Oder halt so Leute, die halt irgendwie scheiße zu Servicepersonal im Allgemeinen sind, die halt irgendwie erwarten, die Welt hat sich funktionierend nach mir und meinen Plänen zu richten. Und
ja, ja.
Es gibt nichts, was ich irgendwie beschissener und arschlöchiger finde als solche Leute. Nee,
das steht mir aber doch zu. Da lassen wir mal nicht die Butter vom Brot nehmen.
Ja.
Der kann mir das hier mal schön aufbauen. Ja, habe ich auch bezahlt für.
Also wenn ich wirklich... Ich hasse übrigens den Begriff Red Flag. Ich hasse den wie die Pest. Es ist ganz schlimm.
Da habe ich letztens was Interessantes in dem Podcast zugehört.
Gerne.
Mhm. Schiebe ich hinten an.
In meinem, ne? Jedenfalls, aber wenn es eine Red Flag in meinem Leben gibt, bei Dates, die ich dann so mal erlebt habe, war, wenn die Person, die ich da kennengelernt habe, scheiße zu Kellnerinnen und Kellnern war.
Ja.
Da dachte ich mir halt immer so, boah, nee, das finde ich asozial.
Ja.
Und ansonsten halte ich aber nichts von Red Flags. Was hältst du von Red Flags?
In der letzten Folge, wir werden ja auch Hotel Matze hier recht oft. Und ich höre das auch privat. Beruflich gar nicht, aber privat. auch diese Trennung beruflich-privat, ne? Ich weiß ja nicht, was der Unterschied ist. Und in der letzten Folge war eine Paartherapeutin zu Gast.
Ja.
Und sie hat auch gesagt zum Thema Red Flags. Klauen wir jetzt deren Inhalt, wenn wir das jetzt einfach wiedergeben?
Nein.
Gut.
Wir ordnen es ja auch ein.
Ja, so, wir ordnen es ein. Wir tun ein Trennungs-Device dazwischen auf dem Kassenband des Kapitalismus.
Herzlich willkommen beim Handelsblatt-Podcast.
das ist doch auch in Hamburg, oder?
In Düsseldorf.
Düsseldorf?
Ja.
Ah, ja, für mich ist, ich denke noch Hamburg,
in den, Düsseldorf, Hauptsache Spanien, ne?
Ich denke noch in den alten Grenzen. jedenfalls hat sie gesagt, dass sie das Konzept von Red Flags schwierig findet, weil es da ja immer so um die andere Person geht.
Ja, natürlich.
Es geht ja gar nicht um einen selber.
Ja.
Es geht ja immer darum, dass man irgendeine Erwartungshaltung von der anderen Person hat. Und wenn die nicht so ist und so, man hat so eine Checkliste. Und wenn das nicht passt, dann tschüss.
Also es macht auch aus meiner Sicht, ohne jetzt hier irgendwie so super theoretisch werden zu wollen, aber es macht schon Sinn, dass wir über Red Flags und Green Flags...
Was sind Beige Flags? Ist das so halbwegs okay, aber schon fishy?
Oder Beige? Was ist,
das gibt's auch so ein neues Ding, Beige Flags.
Das habe ich noch nie gehört.
Wusstest du, dass Beige und Geige ein sogenannter Augenreim ist? Weil man sieht
Beige,
es.
Geige.
Ja, man sieht es und denkt, das reimt sich.
Ich dachte früher immer, das heißt Beige.
Beige?
Und ich habe halt einen frankophilen Hintergrund. Das ist schon extrem peinlich.
Frankophil. Das heißt, du schläfst am liebsten mit Diktatoren?
Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das gut. Oh Gott, ist das gut. Das setzt so viel Wissen voraus, um diese Anspielung zu verstehen. Aber ich kenne mich Gott sei Dank in der politischen Geschichte Spaniens ganz gut aus.
Dann lass uns darüber sprechen, ich nämlich gar nicht.
Ich kenne nur Franco.
Ich kann nur ein bisschen vortäuschen. Es gab in Remagen immer einen Italiener, der Franco hieß. So. Da waren wir immer essen. Da habe ich immer Gnocchi al Pesto gegessen.
Franco, ist das nicht ein Teil von Bayern?
Ja, stimmt.
Ja. Aber nur ganz kurz zu Red Flags. Ich finde halt, wie kann man... Es ist wirklich, sage ich mal so, ohne dich jetzt nerven zu wollen, aber es ist, glaube ich, echt
nerv
nur...
Nerv mich ruhig.
Es ist nur im Kapitalismus möglich, dass wir ein Bild von in Verbindung treten haben, dass wir sagen, was ist hier die Pro-Kontra-Liste, das sind Eigenschaften, die ich negativ finde, das sind positive. Also das ist doch, also da kann man ja ganz genau irgendwie auf mediamarkt.de gehen und sich den Vergleich von unterschiedlichen MacBooks anschauen, die unterschiedlich gute Eigenschaften haben.
Have it so. Your way.
Ja, genau, es ist wirklich have it your way. Da steckt ein gewisser Narzissmus drin, nämlich halt auch so dieses Ding, der andere als jemand, der schlechte Eigenschaften hat, aber man hat doch immer selber auch was damit zu tun. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie, dass man schuld ist, daran schlecht behandelt zu werden etc. pp. und bla bla bla. Aber das finde ich irgendwie, genauso wie diese Persönlichkeitstests, 16 Personalities und so, das ist alles Dreck.
Ich habe in so Dating-Profilen immer so gesehen, CGN, und dachte, ja, was ist das für ein Persönlichkeitsprofil? Und
es ist Köln.
Es ist einfach Köln.
Ja, aber es ist schon auch ein Persönlichkeitsprofil, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ich hasse das.
Ich bin Sternzeichen Brüsseler Platz. Aber Joppe, ich war mal auf einem Date und da hat die Person gesagt, einen Satz gesagt. Und das war für mich dann schon, da habe ich innerlich das Date, da war das schon für mich vorbei.
Ja.
Die Person hat gesagt, beim Sommer gehört für mich Grillen einfach dazu.
Nee, auf gar keinen Fall.
Also, ich habe damit verschiedene Schwierigkeiten. Erstens ist Grillen nichts, womit man mich vom Ofen hervorlockt. Zweitens.
Haha, witzig.
Diese, war gar nicht beabsichtigt.
Von Feuerquelle zu Feuerquelle?
Das war gar nicht beabsichtigt, ehrlich gesagt. Ich bin brillant.
Du bist ein Semantik-Comedian.
Es putzt aus mir raus wie aus einer Gag-Pinata. Ich, kann gar nichts dagegen machen. Krass. Nee, und vor allem diese Zusammengehörigkeit, das gehört für mich zusammen. Ich dachte, für mich gehört gar nichts zusammen. Und den Sommer merke ich manchmal auch gar nicht.
Boah, ich werde fast immer beim Grillen traurig. Genau wegen dem, was du gerade beschrieben hast, nämlich, dass da eine gewisse Erwartungshaltung auf emotionaler Ebene mit verbunden ist, nämlich Sommeranfang, die Dunkelheit ist vorbei, die Freude kehrt zurück, ja. Wir sind aktiv, wir sind draußen, wir unterhalten uns.
Wir sind eine Familie, wir sind zusammen.
Und ich krieg da Beengungsgefühle.
Ja, so, ja.
Ich krieg da ganz massive Beengungsgefühle und ich hasse ja auch solche Arten und Weisen des Essens. Also ich hasse ja auch Raclette beispielsweise. Also dieses Ganze, ich muss irgendwo was drauflegen und dann muss ich wieder warten und irgendeiner muss sich immer drum kümmern. Das hasse ich am meisten am Grillen, dass irgendeiner immer Grillmeister ist.
Ja, ich fühle das auch gar nicht. Und das ist dann schon für mich eine Red Flag gewesen in dem Moment, dass ich dachte, ich glaube, wir kommen hier nicht zusammen. Ich glaube, wir werden keine Nummern austauschen.
Ja, also so über Red Flags nachzudenken, ist ja völlig in Ordnung. Aber Red Flag bedeutet ja so im gesamtgesellschaftlichen Sinne sozusagen objektiv feststellbar schlechte Verhaltensweisen. Und ich finde, das tut dem Menschen Unrecht so.
Ja.
Weil Menschen können die gleiche Verhaltensweise an den Tag legen, aber dabei sich unterschiedlich einem Fehlverhalten schuldig machen. Weißt du, was ich meine? Also Menschen können Scheiße bauen, ohne Scheiße zu sein, und andere Menschen sind Scheiße und bauen Scheiße.
Ja, ja, und das ist eine richtig wichtige Unterscheidung.
Absolut. Also ja, die voll. Intention und der Kontext und die Geschichte ist dabei richtig wichtig.
Ich bin eigentlich jedem Weltbild zugeneigt, was dem Menschen auch zugewandt ist.
Ja.
Und das ist alles dem Menschen abgewandt. Ich habe noch über unsere letzte Folge richtig viel nachgedacht.
Ja, ich auch.
Und du hast ja thematisiert, dass du manchmal Schwierigkeiten hast, dich zu zeigen. Und ich habe darüber nachgedacht, dass ich manchmal Schwierigkeiten habe, mich nicht zu zeigen. Ich habe gestern eine Sprache an die Welt aufgenommen und da habe ich auch gesagt, ich bin so eine Art emotionaler Exhibitionist. Ich habe irgendwie immer das richtig starke Bedürfnis, mich zu allem in der Welt in Verhältnis setzen zu müssen. Ich habe das Gefühl, mich geht alles was an und ich muss dauernd zeigen, wie es bei mir ist. Und es ist mit mir nicht möglich, über einen bestimmten Musiker zu sprechen, ohne dass ich irgendwie mal so sage, wenn ich den scheiße finde. Also ich krieg's irgendwie gar nicht. Ich zeige mich fast schon pathologisch zu viel, habe ich überlegt.
Und zeigt man sich dadurch nicht dann auch eigentlich wenig?
Wieso?
Also ich würde halt immer sagen, wenn man das, was in einem vorgeht, so krampfhaft nach außen gibt, würde ich jetzt bei dir tatsächlich gar nicht unbedingt sagen, also nicht krampfhaft oder so. Also ich kenne Leute, die sich halt die ganze Zeit emotional mitteilen als Leute, bei denen ich, obwohl sie mir ganz viel über sich erzählt haben, das Gefühl habe, nicht zu wissen, mit wem ich da gerade spreche. Also weil halt so dieses Oversharing dann vielleicht auch manchmal Ambivalenzen in den Hintergrund rücken lässt, die eigentlich ja das Interessante sind. So. Weil immer, wenn du über dich selber sprichst, sprichst du ja auch meistens in abgeschlossenen Gedanken. So.
Ja, und das ist auch, manchmal hält man auch fest an Versionen von sich. Manchmal erzählt man sowas immer und immer wieder. Plötzlich kommt jemand, der was dagegen hält. Und dann versuchst du zu argumentieren und merkst, ah, das bin ich eigentlich gar nicht mehr.
Ja.
Das ist eigentlich eine alte Version meiner selbst und ich habe mich nicht mehr geupdatet.
Ich habe gar keinen Samenstau mehr.
Was?
Ja. Die sexuelle Mautstelle ist abgebaut. Es ist hier alles überhaupt kein Problem. Ich muss einen neuen Sekt holen, Simon. Du schaffst das.
Wir sind eigentlich immer noch im Backstage von Wermelskirchen. Es ist immer noch alles voller Atmo. Ja, ich hatte auch mal ein anderes Date, Joppel. Es ist heute die große Wir reden über Dates, die wir mal hatten, Folge. Und ich rede ein bisschen lauter, weil Joppel da hinten am Kühlschrank ist.
Ja. Ich höre dich.
Ja. Du hast gerade irgendeine Geste gemacht, die ich versucht habe zu dechiffrieren.
Hast du auch noch ein Bier?
Nee, für mich gerade nichts, danke.
Alles klar.
Danke, Ina. Es ist einfach schön, hier mal bei Inas Nacht zu sein in Hamburg im Schellfischposten. Lustig. Ah, was haben wir viel gelacht. Ich erzähl's dir gleich. Ich mache erstmal hier ein bisschen Übergangsatmo-Geräusche. Ich trinke hier gerade ein Glas Cremant. Brüt. Was heißt Brüt? Was ist dieses Brut? Trocken?
Ja, ich glaube schon.
Ah ja, okay.
Lehne ich mich weit aus dem Fenster. Das ist wieder so ein französischer Begriff, den ich wissen sollte. Ich spreche sehr schlecht Französisch.
Das ist okay. Ich war in Belgien gerade. Ich war in Brüssel. Ich hatte einmal ein Date und da hat mir die Person direkt gesagt, was ihre ganzen psychischen Defekte sind Und was sie meinte so nach dem Motto, wenn du mich kennenlernen möchtest, musst du Folgendes wissen. Und dann hat sie so Dinge ausgepackt, die sie, glaube ich, bei jedem Date einfach erzählt. Und das hat mich direkt so erschlagen, wo ich auch dachte, hey, warte doch mal, gib mir doch mal eine Chance, dich erstmal selber kennenzulernen, bevor du mich mit deinen eigenen Diagnosebefunden
so entschleimst. Ja, und vor allem ist es Unsinn. Also sobald man sich über einen psychischen Defekt in diesem Sinne, ich hasse ja auch psychische Störungen als Wort, man kann ja fragen, wen stört was, warum eigentlich. Aber sobald man sich über einen psychischen Defekt im Klaren ist, ist es ja eigentlich kein Defekt mehr. Also die meisten Formen von, sagen wir jetzt mal, psychischen Störungen sind deswegen eine Störung, weil sie unterbewusst das Handeln leiten, ohne dass man darauf Zugriff hat. So.
Mm.
Ja, würde ich sagen.
Ich möchte den Menschen doch auch ganz naiv kennenlernen. Also es ist so, als würdest du ein Videospiel anfangen und dann wird dir direkt gesagt, hey, um an den goldenen Schlüssel zu kommen, mit dem du die Kammer da hinten aufmachst, musst du da den Stein lockern und da hinten die Kerze anzünden mit dem Feuerpfeil. Richtig. Und ich denke mir so, ja, aber ich will das auch selber rausfinden.
Ganz richtig, ganz richtig. Das ist auch das, was ich gerade gedacht habe. Nein, aber du hast voll recht.
Nimm das doch nicht vorweg.
Es gibt halt aus meiner Sicht einfach... Ich habe das selber jetzt so krass gemerkt, als ich jetzt so meine zweite große Langzeittherapie angefangen habe und ich wollte in jeder der ersten 5, 6 Sitzungen fragen, was habe ich denn?
Ja, das kenne ich. Ja.
Gib mir eine Diagnose, wo ich den Wikipedia-Artikel lesen kann.
Was muss ich nehmen, wo ist die Leerstelle, die durch etwas gefüllt werden muss? Ja.
Und meine Therapeutin hat halt gesagt, das werden Sie von mir nicht bekommen. Ich werde Sie nicht diagnostizieren, weil sie daran halt in diesem Sinne nicht glaubt. Also sie glaubt halt nicht, dass ein psychisches Leid einfach durch eine Diagnose erklärbar ist, sondern dass da verschiedenste Sachen zusammengreifen. Und ich meine, Störungen sind ja auch immer nur Extremisierungen. Das musste ich auch total lernen. Es geht gar nicht darum, sich eine vermeintlich pathologische Verhaltensweise abzugewöhnen, sondern zu verhindern, dass die radikal präsent ist und das Sein zu sehr bestimmt.
Man muss ja auch erstmal rausfinden, ist es überhaupt was im Innen oder im Außen? Also ist dir zu heiß oder sitzt du in einem brennenden Zimmer? Die Frage muss ja auch gestellt werden, oder?
Und das ist so ein Thema, was mich beispielsweise überhaupt gar nicht interessiert. Und deswegen würde ich jetzt über die verschiedenen Arten von Gitarren sprechen.
Ja, okay. Ich bin ehrlich gesagt ganz Ohr. Buddy Holly zum Beispiel hat ja nur Hollow Buddy gespielt.
Meinst du, Vincent van Gogh war auch ganz Ohr?
Ich glaube, der war wie so DJs, wenn der so Kopfhörer getragen hat, war der wie so DJs, der hat das immer nur so an einem Ohr auf der Seite. Der hatte auch eine Monokultur zu Hause.
Jan gibt uns ein Signal, wir müssen aufhören.
Hier wird jetzt gleich doch ein anderer Podcast aufgenommen.
Nee, hier wird kein anderer Podcast aufgenommen, Tommy aber Schmidt Jan ist, muss weg.
Tommy Schmidt kommt jetzt hier hin.
Wir müssen jetzt langsam mal zum Ende kommen.
Schön. Ich hätte dich jetzt noch gefragt, wie es dir geht. Aber das ist vielleicht nämlich auch mal ganz witzig, das gegen Ende zu fragen.
Weißt du was, mir geht es tatsächlich gerade ziemlich gut.
Das freut mich. Tage.
Also gestern und vorgestern ging es mir immer besser. Heute ist so ein Tag, wo ich mich so fühle wie seit tatsächlich, ohne zu übertreiben, einigen Jahren nicht mehr. Ich kann richtig zufrieden sein, ohne die ganze Zeit vom Leben dieses und jenes zu erwarten. Und von daher, mir geht's gut. Und wie geht's dir?
Mir geht's auch gut. Ich fühle mich gut. Ich soll elaborieren?
Nein. Ich will das einfach mal so stehen lassen.